Morgen zusammen. Ich habe ungefähr 3 Einstiege für diese Predigt und habe bis zuletzt überlegt, welchen nehme ich denn? Jetzt nehme ich keinen davon, jetzt nehme ich einen 4. So ist das manchmal. Ich habe gerade von einem guten Freund aus Herne die Nachricht bekommen, dass die Gemeinde dort stirbt. Das ist die Baptistengemeinde in Wanne-Eickel. Die haben einen Fehler gemacht, von dem der Eckbert, glaube ich, gerade gesprochen hat, den wir nicht machen sollten. Und zwar haben die zu lange an ihren eingefahrenen Strukturen festgehalten, zu lange an dem, was gut und bewährt war, zu lange an dem, was man immer schon so gemacht hat. Mit dem Ergebnis, dass irgendwann die Jugendlichen wegblieben, die jungen Leute wegblieben, die Kinderarbeit eingestellt wurde, weil keine Kinder mehr da waren, irgendwann der Pastor nicht mehr voll bezahlt werden konnte. Und dieser Freund, von dem ich spreche, ist Ältester in dieser Gemeinde, der sagt, wenn jetzt Schwester so und so noch wegstirbt, dann kann ich nicht mal mehr die halbe Pastorenstelle bezahlen. Und die sind im Sterben begriffen. Und ich find's gut, dass wir uns um solche Sachen Gedanken machen, wenn es uns gut geht. Und nicht erst, wenn die ganze Geschichte ins Rutschen kommt. Und ich find's gut, dass wir uns Gott da total ausliefern. Weil es ist so gut und wichtig, dass wir das tun. Es ist so gut und wichtig, dass wir uns Gott total ausliefern. Dass wir uns nach Gottes Willen ausstrecken und seinen Willen tun. Diese Predigt heute hilft im allergünstigsten Fall dabei, dass wir mehr werden in dieser Gemeinde. Diese Predigt hilft im allergünstigsten Fall, dass wir motiviert werden, mit Menschen über unseren Glauben zu reden. Diese Predigt führt dann dazu, dass diese Gespräche Frucht bringen und dass Menschen zum Glauben kommen, sich bekehren, sich taufen lassen und hier mit zu uns kommen und dass wir nochmal ausbauen müssen und eine gewisse Vision haben, wie das hier aussehen kann. Ich weiß, es gibt Pläne, dass noch eine Empore eingezogen werden könnte. Irgendwann gibt es die eigentlich noch? Diese Pläne gibt es doch, oder? Ja, dann lass uns doch zusehen, dass es notwendig wird, dass wir diese Pläne in die Tat umsetzen. Ich rede schon wieder viel zu viel. Nein, es geht darum, ich möchte euch heute 12 nützliche Tipps und 12 Hilfestellungen für die persönliche Evangelisation in eurem Freundes- und Bekanntenkreis mitgeben. Weil ich glaube, das ist eine Kernkompetenz von mir. Das ist was, was mir immer sehr auf dem Herzen lag, seit ich Christ wurde. Ich bin übrigens 30 geworden. Ich gehöre auch noch zu den jungen Leuten im März. Im März, ja, es hätte durchaus gepasst, dass Eckbert mich über die Schwelle trägt. Ich hätte das gerne gesehen. Ich bin im März 30 geworden. 30 Jahre Christ in Wirklichkeit. 30 Jahre Christ. Und 25 oder 27 von diesen 30 Jahren habe ich dafür gebetet, dass meine Mutter erkennt, dass sie ohne Jesus verloren geht. 27 Jahre etwa von diesen 30. Und am Ende ihres Lebens hat meine Mutter mich rechts überholt. Für mich völlig unerwartet hat sie mich rechts überholt. Und hat gesagt, ich will nicht mehr leben, nicht weil sie lebensmüde war oder weil sie keinen Bock mehr gehabt hätte oder sonst irgendwas oder weil alles so schlimm geworden wäre. Nein, sie wollte zum Herrn. Und ich wollte eigentlich nochmal mit ihr darüber reden. Ne? Du hast doch gar nicht alles verstanden, du weißt doch gar nicht wirklich alles. Und nee, ich will jetzt zu Jesus, war ihre Antwort. Du brauchst mir nichts mehr erzählen, alles gut. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir für die Leute beten, dann hat das eine Wirkung. Und der erste Punkt, über den ich mit euch heute sprechen möchte, ist der Auftrag, den wir haben. Das Vermächtnis, das Jesus uns hinterlassen hat. Das Vermächtnis, die letzten Worte, die er auf Erden gesprochen hat, waren, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist der Auftrag. Geht hin, mache zu Jüngern und lehret sie halten. Diese Stelle und noch 2 oder 3 andere Stellen sorgen dafür, dass das Christentum in der Gesellschaft heute nicht besonders gut angesehen ist. Also Christen, die es ernst meinen, stoßen da schnell an ihre Grenzen. Weil wir mit einem Toleranzgedanken zu tun haben. Ist das mit den Muslimen denn so schlimm? Haben die nicht auch irgendwie einen Zugang zu Gott? Und dann kommt ihr Christen und sagt, nein, ein Muslim muss sich 180 Grad drehen, muss sich von seinem Glauben lossagen und muss eurem Glauben, sonst stimmt bei dem was nicht. Überhaupt, so ein bisschen Toleranz, ihr Christen. So ein bisschen weniger von dem, was ihr. Und wir haben damit zu kämpfen, ich habe damit zu kämpfen manchmal, dass ich gerne sagen würde, ja, du hast ja recht. Wir sind so intolerant. Und welches Recht haben wir denn, in das Leben von Menschen massiv einzugreifen? Und dann lese ich wieder, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Da ist so wenig Toleranz drin. Da ist so wenig Respekt für Menschen mit einer Geschichte drin. Da ist so wenig, wir sind alle kleine Sünderlein, das war immer so, und piep, 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 wir haben uns alle lieb, und was in der Gesellschaft so als wichtig angesehen wird, das ist da alles nicht drin. Und der Erfolg des Christentums wird sehr darauf zurückgeführt, von Kirchenhistorikern, dass man eben eine so expansive, aggressive Expansionspolitik betrieben hat. Wir kommen aus der Nummer nicht raus. Wir können uns dem Zeitgeist hier nicht anschließen. Wir können nicht sagen, es ist alles gut, so wie es ist. Jeder werde nach seiner Fasson selig. Das funktioniert einfach nicht. Wir sind diejenigen, die den Rettungsring in der Hand haben und sagen, richtiges Leben ist hier. Und müssen uns dagegen den Zeitgeist stellen. Das ist nicht immer einfach. Und ich möchte das trotzdem tun. Ich möchte den Menschen sagen, der Weg, den du gehst, ist falsch. Und der richtige Weg ist ein anderer. Der richtige Weg führt zu Jesus hin. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und damit bin ich bei meinem zweiten nützlichen Hinweis. Wie gehe ich damit um, wenn ich Ablehnung erfahre? Und das habe ich sehr oft in meiner Familie. Ich bin bei mir in der Familie, bis auf meine Mutter, die es dann ja doch geschafft hat, auf ihre letzten Tage, nach wie vor der Einzige, der Christ ist, der sich bewusst dafür entschieden hat, mit Jesus zu gehen. Ich bin auf Familienfesten jahrelang fürchterlich gemobbt worden und auch im Bekanntenkreis und so weiter. Da muss man dann auch vielleicht mit leben, ich weiß es nicht. Aber Jesus gibt auch hier einen nützlichen Hinweis. Er schickt seine Jünger aus, und als letzten Satz gibt er ihnen folgenden Hinweis mit auf den Weg. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen oder eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Das ist eine ganz praktische Handlung. Seid meine Zeugen, redet von mir, macht mich groß, in eurem Umfeld. Seid meine Zeugen. Aber nehmt um Himmels Willen dabei keinen persönlichen Schaden. Und wenn man euch nicht hören will, dieses schüttelt den Staub von euren Füßen, das ist eine Handlung, die sagt, okay, hier wird mir nichts mehr passieren. Das ist durch. Okay? Das ist nicht immer leicht, wenn es um eigene Verwandte geht und so. Ich weiß, dass ich manchmal nachts in meiner jungen Phase als Christ nachts aufgewacht bin, schweißgebadet, weil ich davon geträumt habe, das ist vielleicht auch ein bisschen krank, aber ich bin halt auch so, dass ich davon geträumt habe, dass meine Mutter in der Hölle braten würde. Das waren so Albträume, die ich hatte mit 16, 17, weil ich die Verantwortung dafür, ob meine Mutter sich bekehrt oder nicht, auf mich geladen hatte, weil ich mich selber in der Pflicht sah, da irgendwie was zu machen. Aber das ist nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, Zeuge zu sein. Meine Verantwortung ist, von Jesus zu sprechen. Und was das Ganze dann bei demjenigen auslöst, mit dem ich spreche, das ist nicht meine Sache. Selig ist der Knecht, den der Herr, wenn er kommt, seinen Willen tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über all seine Güter setzen. Der Wille Gottes ist, dass wir über ihn reden. Der Wille Gottes ist, dass wir seine Zeugen sind. Und meine Meinung ist tatsächlich, dass in einer Gemeinde wie der unseren, in einer lebendigen Gemeinde, wo das Herz wirklich für Jesus schlägt, der beste Ort ist, um Menschen zu Jesus zu führen. Und Jesus sagt das. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr auch einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir waren mal mit CAW, der ein oder andere von euch kennt ja diesen Chor, vor Urzeiten in Berlin, über Pfingsten. Das ist totaler Wahnsinn. Ich kann Berlin über Pfingsten nicht empfehlen. Nicht, weil Berlin nicht schön wäre, sondern man kommt nicht zurück. Wenn du versuchst, Pfingstmontag von Berlin aus mittags loszufahren, wir hatten da vormittags noch ein Konzert, haben uns dann so um 1 Uhr in den Bus gesetzt und nach ungefähr 9 Stunden hatten wir 30 Kilometer geschafft. Da waren wir alle ziemlich fertig. Kann ich euch sagen, als wir dann hier morgens um 6 irgendwie wieder im Ruhrgebiet ankamen und irgendwann haben wir einen Schlachtruf entwickelt auf dieser Fahrt. Und dieser Schlachtruf lautete, was unterscheidet uns von einem Kegelclub? Und der ganze Bus rief, nix! Und in Wirklichkeit, ihr Lieben, unterscheidet uns so viel von dem Kegelclub. Nämlich, die Verbindung zum allmächtigen Schöpfer unterscheidet uns von dem Kegelclub. Die Verbindung zu Jesus selber, die Verbindung zur Rettung für die Ewigkeit unterscheidet uns von jedem Kegelclub. Und genau das ist es, wofür wir Zeugen sein dürfen. Und am besten sind wir Zeugen dafür, wenn wir Liebe untereinander haben. Und das heißt nicht piep, 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 wir haben uns alle lieb, sondern echte Liebe. Liebe, die auch Konflikte zulassen kann. Liebe, die auch Stress miteinander zulassen kann. Liebe, die deshalb tief ist, weil sie bewährt ist. Und ich glaube, davon gibt es eine Menge hier. Und da mit diesem Fund können wir wuchern. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Der dritte Punkt, den ich als hilfreichen Tipp sehe, ist Gemeinschaft. Und zwar meine ich nicht die Gemeinschaft unter uns, die ist auch, wie ich gerade schon gesagt habe, eine ganz tolle Sache, sondern spricht dem so ein bisschen entgegen, dass man sagt, ach, jeder Mensch hat doch seinen eigenen Lebensentwurf und wir müssen doch Respekt haben vor dem Lebensentwurf des anderen und wenn da Gott nun mal nicht drin vorkommt, dann haben wir das nun mal zu akzeptieren. Natürlich haben wir das zu akzeptieren, ist ja gar keine Frage. Aber wir müssen es ja trotzdem nicht gut finden. Gemeinschaft. Der Mensch ist eigentlich geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Der Mensch ist darauf ausgelegt, Gottes Kind zu sein. Das ist der ursprüngliche Gedanke. Gott möchte ein Gegenüber haben. Gott möchte einen Partner haben. Gott möchte ein Wesen haben, nämlich den Menschen, der mit ihm in Gemeinschaft lebt. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Jesus sagt das in diesem so berühmten Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Haben wir alles 100-mal gehört? Ist das nicht schrecklich? Ist das nicht schrecklich, dass so ein Vers irgendwann Gewohnheit wird? Ist es nicht schrecklich, dass so ein Vers irgendwann nicht mehr so viel in mir auslöst, wie er das vielleicht mal getan hat? Ist es nicht wunderbar, dass die jungen Leute diese erste Liebe haben, dieses Jesus, da will ich mehr von haben. Und wie verblasst ist das bei mir in den letzten 30 Jahren? Wie klein ist das geworden häufig bei mir in den letzten 30 Jahren, weil es Gewohnheit wurde, mit Jesus zu leben, weil es normal ist, mit Jesus zu leben. Ja, in meine Frau war ich auch mal verliebt. Almut, da möchte ich mehr von haben, ja. Und dann gab es Phasen, wo ich sage, oh Almut, geh mir doch weg und komm nicht wieder, ne? Wir sind einfach so, wir sind Gewohnheitsmenschen. Und wenn was zur Gewohnheit wird, dann wird es manchmal zur Routine. Und dann sind so wunderbare Verse irgendwann eine solche Wirkung auf uns haben, wie die ich gerade, die gleiche Wirkung. So, ich habe beim Vorlesen gemerkt, du wirst diesem Vers nicht gerecht gerade hier. Ja? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ich habe 2 Söhne. Ich würde keinen meiner Söhne für einen von euch geben. Tut mir leid, würde ich nicht machen. Gott hat das gemacht. So groß ist die Liebe Gottes zu jedem von euch und zu jedem da draußen und zu jedem Menschen, dem ihr begegnet. Auch für die hat er das gemacht. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Mensch ist darauf angelegt, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Ob er das heute so sieht oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Der 4. nützliche Hinweis. Motivation. Klang gerade schon ein bisschen so an. Wisst ihr, was ich ganz schrecklich finde? Ich bin ja manchmal auch in anderen Städten unterwegs und treffe dann immer mal auch auf so fromme Gruppen, die so Straßeneinsätze machen oder einzelne Leute, die irgendwelche Sachen machen. Finde ich alles gut, finde ich alles richtig. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man euch ein Traktat, das ist übrigens eine christliche Erfindung, in die Hand drückt und sagt, hier haben Sie mal was zu lesen. Und ich spüre so überhaupt keine innere Verbundenheit desjenigen, der mir das gibt, mit dem, was da steht. Sondern das aus, ich urteile dann immer ein bisschen schnell, so aus so einer Art Pflichtgefühl heraus passiert, dann hat das keine Wirkung auf mich. Mission aus Pflichtgefühl heraus, nach dem Motto, ich muss das jetzt mal machen, steht ja in der Bibel, muss ich machen, entfaltet eine negative Wirkung bei den Menschen. Also entweder ich will das, und ich will von Jesus erzählen und ich will, dass die Leute mich ansprechen, oder ich lasse das. Nicht aus Pflichtgefühl heraus mit Leuten über Jesus reden, weil der Typ in der Gemeinde gesagt hat, dass wir irgendwie Mission machen müssen oder so. Du musst das nicht machen. Du hast da alle Freiheit, das zu machen oder auch nicht zu machen. Meine Motivation, mit Leuten über Jesus zu reden, war immer die Dankbarkeit gegenüber Gott für meine eigene Rettung. Ich bin doch so richtig gerettet worden. Und habe damit einen großen Vorteil gegenüber, das weiß ich, einen großen Vorteil gegenüber vielen Leuten, die in der Gemeinde aufwachsen. Meine Frau zum Beispiel ist so jemand, die ist fromm aufgewachsen. Die hat ein Leben ohne Jesus gar nicht kennengelernt. Die hat dieses Gefühl von, ich musste erst gerettet werden, überhaupt nicht gehabt. Versteht ihr? Das ist was anderes. Das ist ein anderer Zugang. Ich bin noch richtig gerettet worden. Ich war einer von denen, die, ich benutze immer das Bild, im Wasser rumgeschwommen sind und dann kam das große Schiff vorbei. Ich nenne sie Christianity. Die Christianity kam vorbei und es gab jemanden auf diesem Schiff, der einen Rettungsring geworfen hat in meine Richtung. Und ich habe diesen Rettungsring ergriffen. Nicht, weil ich kurz vorm Ertrinken gewesen wäre, sondern weil ich neugierig war, was auf diesem Schiff so los ist. Außerdem war alles nass um mich rum. Und habe mich auf dieses Schiff ziehen lassen. Und ich bin so dankbar dafür, dass dieser Mensch, zu dem ich heute lange keinen Kontakt mehr habe, wir haben uns völlig aus den Augen verloren, aber dieser Mensch, der diesen Ring nach mir geworfen hat, dem bin ich bis heute so dankbar, dass er das getan hat. Jeder von uns hat diesen Ring in der Hand. Und es ist an uns, den zu werfen. Eckhard Krause ist ein Mann, der bekannter Evangelist, zumindest vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch, der sollte mal eine Predigt halten zum Thema Motivation für so eine Evangelisationsreihe. Der hat da so 5 Abende am Stück gemacht, so eine richtig klassische Evangelisation. Und er sollte dann die Gemeinde motivieren, dass die auch viele Leute einladen. In so einer Vorveranstaltung hat er gesagt, wenn ich euch jetzt motivieren muss, dann komme ich nicht. Und hat dann aber eine Geschichte erzählt, die ich sehr bezeichnend fand. Ein Mann hat eine Tochter und diese Tochter lebt in einer fremden Stadt. Und die Tochter meldet sich jetzt schon eine ganze Weile nicht. Und er hat aber einen Freund in dieser Stadt und ruft diesen Freund an und sagt, hör mal, kannst du mal gucken, wie es meiner Tochter geht? Der Kontakt ist irgendwie abgerissen, die meldet sich nicht mehr, ich mache mir ein bisschen Sorgen, könntest du mal hingehen? Und er sagt, ja, ich mach das, ich ruf die an oder ich gehe da vorbei, lässt sich die Adresse geben. Und am nächsten Abend ruft der Mann an und sagt, und warst du bei meiner Tochter? Und er sagt, nee, du, heute habe ich es nicht geschafft. Heute war schlecht, hatte ich was anderes vor. Ja gut, aber dann gehst du morgen. Ja, ich gehe morgen. Und ne, so wie das in so Geschichten so ist, er geht überhaupt nicht am Ende. Ne? Findet immer neue Ausflüchte, warum er nicht gehen muss. Und mit meiner Motivation, mit Menschen über den Glauben zu reden, ist es im Alltag auch oft so. Ich weiß, dass Gott mich losgeschickt hat, nach diesen Leuten zu sehen. Aber ich traue mich dann auch oft nicht. Oder finde andere Ausflüchte, warum ich mit manchen Leuten dann eben doch nicht geredet habe. Der fünfte Punkt der hilfreichen Sachen, den habe ich überschrieben mit die richtige Auswahl. Mit wem spreche ich über den Glauben? Mit jedem, der mir vor die Flinte kommt? Ja, das hat vielleicht am Anfang funktioniert, als die erste Liebe noch da war. Jesus, ich will mehr davon. Da hat das funktioniert, da konnte ich mit jedem reden und ich konnte alle irgendwie begeistern, weil ich selber begeistert war. Da hat das noch funktioniert. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir nicht mit jedem gleich über Jesus sprechen müssen, der uns vor die Flinte gerät. Das ist A, anstrengend und B, tun mir die Leute manchmal auch leid. Aber Jesus gibt auch hier einen ganz tollen Hinweis darauf, mit wem er möchte, dass wir ins Gespräch kommen. Die Starken bedürfen keines Arztes. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Die Starken bedürfen keines Arztes. Mal so in dem Rettungsringbild. Wenn jemand gerade sich wahnsinnig wohlfühlt im Wasser, er sagt, das Wasser und ich sind eins, oh, ich fühle mich wohl, die Temperatur ist klasse, ich schwimme hier noch die nächsten 100 Jahre, dann wird er euren Rettungsring nicht greifen. Derjenige, der sagt, oh, mir gehen die Kräfte aus, ich drohe hier aber unterzugehen, meine Kraft geht zu Ende, der wird euren Rettungsring greifen. Davon bin ich überzeugt. Du bist der Experte für dein Umfeld. Und wenn ich jetzt sage, überleg doch mal ein oder zwei Leute, wenn du das nicht schon längst tust, was ich sehr gut finde, ein oder zwei Leute, von denen du wahnsinnig gerne hättest, dass sie Christen wären, dann fang doch heute an, für diese beiden Leute zu beten. Und da wird was passieren. 27 Jahre habe ich für meine Mutter gebetet. Und für meinen Vater bete ich jetzt seit über 30 Jahren. Und hoffe, dass da auch noch mal was passiert. Der ist eine härtere Nuss. Ja, der war Kommunist früher. Die tun sich schwer mit dem Glauben. Das ist so eine, das ist eine harte Kiste. Aber ich bin dran. Und mittlerweile redet er auch wieder mit mir. Seit ich aufgehört habe, ihm in jedem Gespräch, das wir führen, vom lieben Herrn Jesus zu erzählen. Das ist der nächste Tipp. Tipp 6. Vermeide fromme Belagerungen. Tatsächlich. Das hilft. Also wenn du nicht in jedem Gespräch mit den Leuten über Glauben redest, das hilft. Warte auf Gelegenheiten, die kommen. Und wenn du dafür betest, das Tipp 7, bete täglich für deine Zielpersonen, denn Beten verändert die Welt und deine Einstellung. Tipp 8 ist gerade schon angeklungen, ist, dass du für Leute beten solltest, Leute zum Glauben beten solltest, obwohl das so nicht geht, die du wirklich liebst, für die du wirklich eine tiefe Liebe spürst. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Es geht darum, diese Menschen tatsächlich zu lieben. Wirklich was für die überzuhaben, wirklich im Inneren zu spüren, ich möchte so gerne, dass du glaubst. Tipp 9 ist, werde kreativ in dem, was du tust. Und schreib auf den krummen Wegen gerade. Und da gibt es eine wunderbare Geschichte in der Bibel, die das so schön belegt. Paulus ist in Athen unterwegs und muss noch warten. Da kommen ein paar Kollegen, die kommen zu spät. Damals war das noch ein bisschen schwierig mit der Kommunikation und den Handys und so. Da wusste nicht genau, wann die kommen. Treibt sich in Athen rum und sieht jede Menge Götterbilder. Von allen möglichen Göttern und es steht da, er wurde innerlich erregt. Das heißt, er fand das gar nicht gut. Er fand es, man könnte vielleicht sagen, zum Kotzen. So. Und dann gab es eine Statue, weil die Athener, die waren vorsichtige Leute, die wollten jetzt auch keine Götter erzürnen. Es gab eine Statue, dem unbekannten Gott. Und das hat Paulus genutzt. Paulus ist da echt kreativ geworden. Und geht auf den Areopag und stellt sich dahin und sagt, ey Leute, ich sehe, und das steht da tatsächlich so oder ähnlich mit meinen Worten, ihr seid ja unheimlich gottesfürchtige Leute, das finde ich total super. Riesig. Da steht nichts mehr davon, dass er innerlich erregt war oder den Leuten die Leviten gelesen hat, weil sie so blöd waren und Götzendienst betrieben haben. Nein, Leute, ihr seid richtig gottesfürchtig, das finde ich richtig gut. Und ihr habt eine Statue, die ist vom unbekannten Gott. Und den kenne ich. Von dem kann ich euch erzählen. Und schwupps war er in einer missionarischen Veranstaltung. Total kreativ. Gut überlegt, gut ausgedacht. Und so soll es sein. Habt ihr schon mal einem Muslim dazu gratuliert, dass er ein gottesfürchtiger Mensch ist? Wenn er das ist. Wir kämen nicht drauf. Wir sagen, der Weg, den du gehst, der ist falsch. Oder wir denken das und sagen es nicht. Aber wir würden nie sagen, hör mal, dass du ein gottesfürchtiger Mensch bist. Da habe ich hohen Respekt vor. Das finde ich total super. Tun wir häufig nicht. Ich sage euch, das hat mir in Gesprächen Türen geöffnet. Ich habe mich im Urlaub auf Korsika, da hatten wir einen Strand. Und da kam jeden Tag eine Familie. Und der Vater dieser Familie, der war marokkanischer Herkunft, Aziz. Und ein gläubiger Muslim. Und mit dem habe ich mich stundenlang unterhalten. Es war großartig. Und der war ein so gottesfürchtiger Mensch. Der hat Jesus nicht verstanden. So, weil das so nicht in sein Bild passte. Also Gottes Sohn und so, das funktionierte in seiner Welt alles nicht. Aber wir haben tolle Gespräche geführt. Ich konnte alles, was mir wichtig war an Jesus, konnte ich sagen, weil ich erstmal akzeptiert habe, dass da jemand ist, der gottesfürchtig ist, der großen Respekt vor Gott hat. Für den war überhaupt kein Problem, dass ich Christ war. Also die Muslime sind da sehr viel toleranter als wir. Ja? Nur ungläubig sollte man nicht sein bei denen, aber das ist ein anderes Thema. Es waren so wohltuende, gute Gespräche und ich hoffe, dass die wirken. Aziz ist einer von denen, für die ich bete seitdem, dass er zu Jesus findet. Weil ich glaube, da steckt wirklich Potenzial drin. Zumal seine Frau und sein Schwiegervater Christen sind. Jemanden, der für die Schüler, ich weiß nicht, wie das im Moment ist, die jüngeren Leute, zu meiner Zeit gab es unheimlich viele spiritistische Sitzungen und okkultes Zeug. Gläserrücken, Tische, bla 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 und so weiter. Und alle haben sich irgendwie gegruselt, aber keiner hat es irgendwie ernst genommen, außer ein paar Verstrahlte. Aber so, zu so jemandem zu gehen und zu sagen, hör mal, ich finde erstmal super, dass du davon ausgehst, dass es über das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, ein weiteres Dasein gibt. Es gibt eben nicht nur das, was wir hören, sehen und anfassen können, riechen und schmecken, sondern es gibt eine unsichtbare Welt. Und dass du siehst, dass es die gibt, ist erstmal gut. Kannst jetzt produktiv und gut damit umgehen oder den Weg in den Abgrund wählen. Entscheide du das. Der positive und konstruktive Weg ist der mit Jesus. Aber wir sagen immer, nein, das ist vom Teufel, das darf man nicht. Pralala, bum, bum, bum. Also so haben wir das gemacht damals. Wir hatten null Erfolg damit. Wirklich. Keiner, dem du sagst, das, was du machst, ist totaler Mist, wird sofort sagen, ja, stimmt, du hast recht. Werdet kreativ. Tipp 10. Ist gleich vorbei, ich verspreche es. Sei ein Nutzen. Sei jemand, der den Menschen hilft. Der gut für die Menschen ist. Sei jemand, auf den man sich verlassen kann. Denn was nicht funktioniert, ist, über den Glauben zu reden und davon zu reden, dass man die Menschen liebt und selbst die Feinde liebt und so weiter. Und dann so gar keinen Nutzen für die Menschen zu haben. Das funktioniert nicht. Das geht so ein bisschen, zumindest bei mir, in Kollision mit Punkt 11. Denn Punkt 11 ist runter mit der frommen Fassade. Keine Frömmigkeit vorgeben, die man selber nicht fühlt. Authentisch sein, Christ sein, mit allen Schwächen. Sei du selber. Die Menschen merken das, wenn du denen was vom lieben Gott erzählst und in Wirklichkeit was ganz anderes denkst und fühlst und auch anders handelst. Sei authentisch, sei du selber. Beim Thema Nutzen sein und auch die Typen, die noch schön schwimmen in dem Meer, von dem wir gerade gesprochen haben, habe ich eine Erfahrung gemacht, die ich gerne an euch weitergeben möchte, die total hilfreich war. Wenn jemand sagt zu mir, du, ist alles schön und gut mit deinem Jesus, aber das ist im Moment echt nicht mein Thema. Also in mir geht's so, ich brauche das nicht. Ne, was ich auch häufig höre, ist, schön, dass das gut für dich ist, für mich ist das nichts. Ne, das höre ich oft. Ich nenne das, und das habe ich schon mal gesagt vor ein paar Jahren hier, ich nenne das einen Hilfspflock einschlagen. Pass auf, okay, wenn es dir jetzt gut geht, alles in Ordnung, ich lasse dich auch in Ruhe. Aber wenn du irgendwann mal das Gefühl hast, jetzt brauche ich ein Gespräch, vielleicht ist an diesem Jesus doch was dran, dann ruf mich an, melde dich bei mir und dann sprechen wir. Sowas merken sich die Leute, weil sie das nicht gewöhnt sind. Sowas merken sich die Leute. Ich hatte eine Mutter bei mir auf der Arbeit, ich arbeite in einer Wohngruppe mit Kindern, eine Mutter, die psychisch schwer belastet war, die auch nicht in der Lage war, sich selber um ihre Kinder zu kümmern, deshalb waren die Kinder bei uns in der Einrichtung, die an sich selbst verzweifelte. Und da hatte ich irgendwann mal während einer Schicht einen Gesprächsimpuls, mit dieser Frau einfach mal über Jesus zu reden. Und da kam sowas in der Art. Jetzt, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich muss mit mir selber klarkommen, ich muss das alleine schaffen. Wenn ich nicht alleine das schaffe, dann habe ich auch nicht verdient, dass meine Kinder zu mir kommen und so weiter. Also hat das so weggeblockt. Und dann habe ich diesen, wie ich nenne das immer, Hilfspflock eingeschlagen und habe gesagt, wenn was ist, wenn Sie irgendwann mal das Gefühl haben, jetzt wäre ein Gespräch über diesen Jesus vielleicht doch ganz hilfreich. Ich werde hier noch eine Weile arbeiten. Melden Sie sich. Wir können sprechen, wir können reden. 12 Jahre später ging das Telefon auf der Arbeit. Und ich hatte mittlerweile, war ich versetzt worden von einer Gruppe in die andere. Das heißt, die musste richtig sich Mühe geben, um mich zu finden. Und rief mich an. Und ich habe sie eingeladen und wir haben über Jesus geredet. Und sie, ihr war klar, ich schaffe es nicht alleine, ich kriege es alleine nicht hin. Und wir haben miteinander gebetet. Und dann habe ich einen Kontakt hergestellt zu einer Gemeinde, zu einer Baptistengemeinde in Bochum. Die hat sich das 12 Jahre lang gemerkt. Die Menschen merken sich sowas, weil es nicht üblich ist. Also wenn jemand eure Hilfe heute nicht will und wenn jemand Jesus heute nicht sieht und nicht haben will, sage ich mal, dann heißt das nicht, dass das für alle Ewigkeit so sein muss. Und der 12. und letzte Tipp ist ein sehr praktischer und ich nenne ihn Mut zur Lücke. Geht euch das auch so, dass in dem Moment, wo die Leute hören, dass ihr Christen seid, glauben, ihr werdet auch Bibelexperten oder Experten für Theologie? Und euch kommen mit irgendwelchen Widersprüchen in der Bibel. Das kann ja alles so nicht gewesen sein. Ah, Noah war 100 irgendwas Jahre alt, ich lach mich tot. Kain erschlug seinen Bruder Abel, ging in ein fernes Land und nahm sich eine Frau. Mich hat tatsächlich mal jemand gefragt, woher kam denn die Frau? Es gab Adam und Eva, Kain und Abel. Wo kam denn die Frau her? Das kann ja alles nicht stimmen. Ja, interessantes Thema. Oder Kreuzzüge, was die Christen alles so falsch gemacht haben. Kreuzzüge. Ja, na ja. Also nächste Woche geht's los. Ich habe wahnsinnig viele Kreuzzüge mitgemacht. Natürlich. Und wenn du willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Klar. Ihr seid nicht Experten für die Bibel. Ihr seid nicht Experten für Theologie und schon gar nicht für Kirchengeschichte. Ihr seid Experten für die persönliche Begegnung mit Gott. Und von der könnt ihr erzählen. Von dem, was Jesus in euch, in eurem Herz verändert und getan hat. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Lasst uns mit Menschen über unseren Glauben reden, ohne Furcht. Und mit Menschen über das reden, was Gott in unseren Herzen jeden Tag bewegt. Und das sind so viele großartige, kleine und große Geschichten, die Jesus in euren Herzen jeden Tag bewegt. Die wollen raus. Die wollen an die Welt. Die Menschen wollen die hören. Und wenn wir hier irgendwann mal eine Empore brauchen, dann ist das ein guter Tag. Okay. Ihr Lieben, ich würde euch gerne zu einem Gebet ermuntern. Und zwar würde ich das super finden, wenn ihr heute Morgen, vielleicht tut ihr das schon seit Jahren, vielleicht fangt ihr heute Morgen damit an, dass wir euch jetzt in eurem Geist eine Person oder vielleicht auch zwei überlegt, von denen ihr da total Dufte finden würdet, wenn die sonntags mit euch hier hingingen, wenn die Christen wären, wenn die bei euch im Hauskreis wären, weil ihr die so lieb habt, weil ihr die so gern habt. Aber irgendwie hat das bisher noch nicht geklappt, aus irgendeinem Grund. Mir fällt sofort jemand ein. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Und dann denkt sich jetzt jeder von euch mal so jemanden und dann beten wir mal dafür. Für denjenigen oder diejenige. Okay? Können wir dafür aufstehen? Macht ihr mit? Hey, ich will dir dankbar sein, immer neu, jeden Tag neu, für das, was du in meinem Leben gemacht hast. Für das, was du in meinem Leben bewegt hast. Und ich will Zeuge sein deiner Taten, die du in meinem Leben vollbracht hast. Und danke, dass es dein Wunsch ist, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Danke, dass es dein Wunsch ist, in Kontakt und in Beziehung mit uns und mit vielen Leuten aus, auch noch außerhalb zu leben. Und zünde dieses Feuer in uns an, diese Leidenschaft dafür, Menschen für dich zu gewinnen. Herr, und im Moment denken viele von uns an ganz bestimmte Personen, an Menschen aus unserem Umfeld, an Menschen, die wir gern haben, an Menschen, von denen wir uns wünschen, dass sie dich kennenlernen. Und ich möchte dich bitten, dass du ihre Herzen bewegst. Ich möchte dich bitten, dass du sie bereit machst und öffnest, dafür dir zu begegnen. Und ich möchte dich für uns bitten, dass wir an der richtigen Stelle das Richtige sagen, das Richtige leben, das Richtige vorleben. Dein Segen ist es, an dem alles hängt. Unsere Bereitschaft ist Voraussetzung, aber dein Segen und dein Handeln vollbringt dieses Wunder, dass Menschen sich dir zuwenden aus dieser dunklen Welt. Und ich bitte dich, bewirke dieses Wunder hier in Dorsten, hier in Deutschland. Bewirke dieses Wunder, dass mehr Menschen diesen Rettungsring greifen, der Heil, Leben und Ewigkeit bedeutet. Amen. Amen.